Ich lese den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
So, liebe Greifbar-Gemeinde, heute werde ich euch mal so eine richtig schöne Predigt halten. Ich habe mir so doll Mühe gegeben, so im Blick auf die Länge habe ich am Ewigkeitssonntag Maß genommen, weil ich dachte, das würde doch wunderbar passen. Ich habe mich also prima vorbereitet und ein ganz schönes Manuskript, und das habe ich hier auf meinem iPad. Das gehört sich ja heute so, wer benutzt denn heute noch Papier? Das ist ja ganz albern, wenn man cool sein will, braucht man so ein iPad, und das klappt dann auch meistens ganz gut mit dem Predigen. Und deshalb dachte ich, ich fange jetzt auch mal an, ich muss das gerade nur noch mal eben anschalten. Moment, es geht gleich. Keine Ahnung, was da los ist. Es hat doch alles zu Hause noch so gut geklappt. Oh Mann. ich fürchte, das Ding ist... Die Gags mache ich hier, ja. Also, ich fürchte, da ist kein Saft drauf, es ist komplett leer, und ich habe natürlich auch kein Ladekabel dabei. Es ist also alles vergeblich gewesen. So kurz vor dem Ziel, ich dachte, ich halte euch jetzt eine schöne Predigt, aber wenn ich keine Predigt hier habe, müsst ihr doch sagen, ich kenne dich nicht. Also, dann muss ich gehen, dann bin ich draußen vor der Tür, in der Kälte, in der Finsternis. Tja, liebe Greifbar-Gemeinde, ob ihr euch jetzt amüsiert habt oder ein bisschen besorgt habt, alles ist gut, ich bin ja oldschool. Und habt das natürlich auch nochmal auf Papier dabei. Aber ungefähr so stelle ich mir das vor, wie das damals bei dieser großen Hochzeit war, von der Jesus hier erzählt. Eigentlich ist alles klar. Und am Ende scheitert es an einer Winzigkeit. Mangelnde Energie, leerer Akku, fehlendes Öl. Tragisch. So kurz vor dem Ziel. 10 Brautjungfrauen. Das mit dem Heiraten muss also damals schon eine ziemlich anstrengende und umfangreiche Angelegenheit gewesen sein. Und es war wahrscheinlich ungefähr so. Die Braut wartete zu Hause mit der Festgesellschaft auf den Bräutigam. Wenn der Bräutigam sich dem Haus, wo gefeiert wurde, näherte, dann gingen die Brautjungfrauen los aus dem Haus und dem Bräutigam entgegen mit brennenden Fackeln. Und sie geleiteten dann den Bräutigam hin zum Fest in die Arme der Braut. Die Fackeln, das waren lange Stangen mit einem Gefäß obendrauf, und in dem Gefäß brannten so Stofflappen, die man in Öl getränkt hatte und dann angezündet hatte. Die 10 hatten absolut gleiche Startbedingungen. Sie waren alle zum Fest eingeladen, hatten ihre Aufgabe bekommen. Sie machten alle zwischendurch mal kurz schlapp und leisteten sich ein Powernapping. Sie hatten alle das gleiche Schicksal, sie wachten nämlich auch alle gleichzeitig auf. Sie wollen nun alle tun, was ihres Amtes ist. Also alles völlig gleich. Und am Ende schaffen es nur 5 zum Fest. 5 bleiben draußen vor der Tür. 5 kluge Jungfrauen drin, 5 dumme Jungfrauen draußen. Das ist die Story. Die Moral von der Geschichte geht so: Die gut Organisierten, die Ordentlichen, die kommen rein. Die anderen bleiben draußen. Also noch kürzer gesagt, das Evangelium dieses Tages, die Ordentlichen kommen in den Himmel. Gar nicht so schlecht. Was für ein Evangelium für Zwanghafte. Ah, okay, ganz so wird es doch wieder nicht gewesen sein. Wir müssen also der Frage auf die Spur kommen, was ist eigentlich die Pointe in dieser Geschichte? Was möchte Jesus uns hier klar machen? Dazu ist es gut, die Fragen, die hier beantwortet werden, zu unterscheiden von denen, die nicht beantwortet werden. Denn ehrlich gesagt, diese Geschichte, wenn man länger darüber nachdenkt, kann sie einen schon ein bisschen aufregen. Man könnte viele Fragen stellen. Warum um Himmels Willen teilen die Klugen nicht mit den Dummen? Muss man Ellenbogen haben in dieser und in der kommenden Welt? Warum ist der Bräutigam, der sich ja selbst tüchtig verspätet hat, so hartherzig und lässt sie nicht rein? Was ist das für ein Döskopf? Ich kenne euch nicht. Hochzeitsbedingte Amnesie? Und die Braut, die hat gar nichts dazu zu sagen? Und hätten sie nicht einfach alle einen Moment warten können, bis die 5 Dummen die günstigen Ladenöffnungszeitgesetze damals in Israel genutzt und sich Öl besorgt hätten? Muss da nicht irgendjemand mal auf den Tisch hauen? Wie können die drinnen dann fröhlich feiern, während die Hälfte der Truppe sich draußen die Augen ausheult? Um es kurz zu machen, all diese Fragen werden nicht beantwortet. Diese Geschichte fängt ganz alltäglich an, denn Hochzeit in Israel, das kennt jeder, die Sitten waren vertraut. Ja, ja, dachten die Hörer, als das alles so losgeht mit dieser Geschichte, kennen wir. Jesus, hast du nichts Neues zu erzählen. Und dann, ganz plötzlich, kriegt diese Geschichte einen Dreh und wird richtig schräg. Sie ist so schräg, damit wir die Pointe nicht verpassen. Und die heißt nun wirklich, nicht die Ordentlichen kommen in den Himmel, sondern passt auf, dass ihr gut vorsorgt. Vergesst nicht den Nachschub an Öl. Okay, das war jetzt ein bisschen schnell. Welche Fragen beantwortet also diese Geschichte? Es sind 2 Fragen, die hier beantwortet werden und die möchte ich jetzt mit euch angucken. Die erste Frage heißt, in welche große Geschichte kleidest du dein Leben? In welche große Geschichte kleidest du dein Leben? Und damit sind wir bei der ganz großen Ausgangsfrage. Jesus erzählt hier eine Geschichte und wie alle guten Geschichten hat diese Geschichte einen Sog. Sie zieht uns in sich hinein. Und irgendwann, wenn wir lange genug zugehört haben, fangen wir an, uns zu identifizieren. Zum Beispiel mit den Brautjungfrauen. Das tun wir, egal ob Mann oder Frau. Gute Geschichten ziehen uns in ihren Bann und schwupps, schon spielen wir plötzlich alle mit. Das Aufregende hier ist aber, was für eine Geschichte hier erzählt wird, in der wir mitspielen. Es ist ja nicht irgendeine Geschichte, die uns hier als Bild für unser Leben angeboten wird. Es ist die Geschichte einer großen Hochzeit. Und für diese große Hochzeit ist alles schon bereit. Es ist die Geschichte eines fröhlichen Festes. Es ist ein gedeckter Tisch, gutes Essen, tolle Musik, anregende Gespräche, beste Freunde beieinander. Und es ist die persönliche Einladung zum großen Fest einer geschmückten Braut mit ihrem stolzen Bräutigam. Jetzt Achtung, gegendert, auch umgekehrt wird es passen. Es ist ein Fest, das nicht nur Gäste zusammenführt, sondern alle Blicke dort versammelt, wo Braut und Bräutigam sitzen und um die Wette strahlen. Und Jesus sagt, schau, das ist deine Geschichte. In diese Geschichte darfst du dein Leben einzeichnen. Du bist ein Mensch mit einer Einladung zum großen Fest. Da ist ein Platz am Tisch für dich reserviert. Und an diesem Platz steht eine Tischkarte und auf der Tischkarte steht dein Name. Und darauf gehst du zu mit deinem ganzen Leben. Es mag sich noch eine Weile hinziehen, Aber sei gewiss, bald ist es soweit. Ich will euch versuchen, euch deutlich zu machen, warum das wichtig ist. Wir alle kleiden unser Leben in solche großen Geschichten. Es sind die Träume, die wir haben. Es sind die Hoffnungen, die wir mit unseren Liebsten teilen. Oder die, die wir ganz tief in unserem Herzen verborgen haben. Aber wir haben solche Geschichten, in denen wir mitspielen. Und diese Geschichten beginnen da, wo wir herkommen. Und dann machen sie mal ganz kurz in der Gegenwart Halt. Und dann schreiten sie voran. Sie schreiten voran in die Zukunft, die wir für uns erhoffen. Diese Geschichten geben unserem ganzen Leben einen großen Rahmen. Sie orientieren uns in unseren Entscheidungen. Sie sortieren, was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Sie sagen uns, was uns wichtig ist und was nebensächlich ist. Und alles, was uns dem Zielbild näher bringt, das werden wir besonders stark in unserem Leben machen. Und was uns auffällt oder zurückwirft, das werden wir versuchen zu meiden. Diese Geschichten haben keinen geringen Einfluss auf unsere Lebensführung. Und nun gibt es, wenn man so ein bisschen nachdenkt, ganz berühmte Geschichten, in die Menschen ihr Leben kleiden. Oft sind es Geschichten, die wir aus dem Kino kennen oder aus schönen Romanen kennen. Es sind die Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär. Zum Beispiel. Es sind sehr persönliche Geschichten, die verraten, wo wir einmal ankommen möchten, welche beruflichen Erfolge wir feiern möchten, welche Lebensform uns anzieht, ob Familie mit vielen Kindern oder lieber in seliger Zweisamkeit, wie wir uns vorstellen zu wohnen, wie unsere Tage aussehen sollen, wer in unserer Nähe sein soll, wie wir wirken möchten und wie es mit uns dann auch eines Tages zu Ende gehen soll. Die Generation meiner Eltern in der Nachkriegszeit hatte die große Geschichte eines ruhigen Lebens. Sie träumten vom Häuschen, vom Frieden und ein bisschen Wohlstand. Die Generation der 68er hatte eine ganz andere Geschichte. Sie träumten von Freiheit und mehr Gerechtigkeit für alle. Und die Generation Y hat wieder eine andere Geschichte. Sicherheit ist so wichtig in einer so unsicheren Welt. Balance zählt, Arbeit ist nicht alles. Diese Totalhingabe der Eltern und Großeltern ist doch bescheuert. Was ist also unsere Geschichte? Ich muss eine vorsichtige Anmerkung machen. Bei allem, was ich jetzt sage, will ich nicht sagen, dass die Themen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, unwichtig sind. Beruf, Familie, Balance im Leben, der Einsatz für eine gerechtere Welt. Ich frage mich und euch nur, ist es belastbar genug für die letzte große Erzählung unseres Lebens? Ich habe das für mich durchdacht in dieser Woche. In meinen Geschichten spielte immer eine große Rolle, etwas zu gestalten und etwas zu machen. Ein Kollege, Martin Reppenhagen, der früher auch hier war, sagte mal, du bist ein Unternehmer. Verantwortung übernehmen, gerne auch voranmarschieren und die Dinge nicht einfach von anderen machen lassen. Ich wollte, das ist meine Geschichte, etwas gestalten, was von Dauer ist. Die Zwanghaften sind immer so. Und das ist auch okay. Es ist eine ganz ordentliche Geschichte. Ich sah mich also in meiner Geschichte reden, lehren, leiten, jedenfalls gestalten. Nochmal, alles ganz fein. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Kaufmannskind zum Pastor und Professor. Und nun muss ich diese Geschichte auf den Prüfstand stellen und muss fragen, ist das eine gute Geschichte? Im Ganzen glaube ich schon. Viel davon ist auch gelungen und ausreichend demütig gesagt geschenkt worden. Aber diese Geschichte geht definitiv irgendwann zu Ende. Was bin ich dann, wenn ich nicht mehr Professor bin, nicht mehr vorne stehe, nichts mehr gestalte? Was bin ich dann noch? Was bin ich an dem Tag, an dem mein Leben auf dieser Erde zu Ende ist? Und da merke ich, meine Geschichte ist ja ganz okay. Darf ich wohl haben, aber sie ist viel zu klein. Und dann kommt Jesus und sagt, ich gönne dir ja deine kleine Geschichte, aber ich habe eine größere für dich. Schau mal, wie ich dich sehe. In meiner Geschichte, sagt Jesus heute, bist du Gast eines großen Hochzeitmahls. Alles, was du jetzt tust, Alles, was du jetzt erlebst, alle Entscheidungen, die du jetzt triffst, alles, was dir widerfährt, all das Ganze ist die Vorbereitung auf dieses Mal. Du bist mit allem, was du erleidest und gestaltest, auf dem Weg zum Festsaal. Wenn du nichts mehr gestaltest, bist du immer noch einer, der mit mir am Tisch sitzen soll. Willst du nicht mal versuchen, dein Leben in diese große Geschichte einzuzeichnen? Das nimmt dir die anderen Geschichten nicht, aber es rückt alles in die richtigen Proportionen. Deine anderen Geschichten werden ein ganz klein bisschen kleiner. Vielleicht sagst du, naja, ich will immer noch gut sein in meinem Job und ich hätte immer noch so gerne eine liebevolle eigene Familie, aber das ist nicht mehr mein letztes Ein und Alles, an das ich mein Herz hänge. Ich hänge mein Herz an diese große Geschichte. Jetzt bin ich auf dem Weg und Ewigkeitssonntag, ich bin nicht auf dem Weg, am Ende von den Maden zerfressen zu werden oder im Sarg zu vergammeln. Ich bin auf dem Weg zum Fest. Auf dem Weg bin ich und für dieses Ziel rüste ich mich. Auf diesem Weg bereite ich mich vor auf das große Fest. Also nochmal mein eigenes Beispiel. Was bin ich dankbar für das, was Gott mir kleinem, unsicherem Halbwaisen aus gutem, aber bildungsfernem Haus im ostwestfälischen Bielefeld geschenkt hat? Was ich werden und sein darf, erfüllt mich wirklich mit Demut und Dank. Aber es ist zeitlich. Und es gibt da auch nicht nur Siege, es gibt Niederlagen, Lasten, Mühen und Widerstände. Und es ist endlich. Es geht vorbei. Bei manchem sage ich, endlich geht's vorbei. Aber mein Leben ist in die Geschichte meines Meisters Jesus eingezeichnet. Ich bin also nicht nur der 14-Jährige, der davon geträumt hat, ein Leben zu führen, das Spuren in der Welt hinterlässt. Ich bin der, der von Jesus seit seiner Taufe dazu bestimmt ist, am großen Hochzeitsmahl teilzuhaben. Ich bin ein Mensch, der unterwegs ist. Darum ganz da, wo er jetzt ist und doch immer unterwegs zum größeren Ziel. Ich bin ein Mensch auf dem Weg zum Fest und was ich lebe, ist Vorbereitung auf das Fest. Ich möchte unterwegs der Gast am Tisch werden, den mein Meister sich ausgedacht hat, als er mich dazu bestimmte, an seiner Festtafel zu sitzen. Ich bin unterwegs mit meiner Liebsten und mit meinen Kindern und mit Freunden und Geschwistern im Glauben und wir helfen uns auf dem Weg zum großen Fest. Das ist die Frage, die man beim tragischen Ausgang dieser Geschichte, ich komme da gleich wieder hin mit den Fünfen, die nicht reinkommen und so, aber das ist die Frage, die man bei diesem tragischen Ausgang so leicht vergessen könnte. Jesus erzählt mir meine, euch eure Lebensgeschichte neu als eine Geschichte der Berufung zu einem großen Hochzeitsmahl. Und das steht in der Bibel und wird hier gepredigt, um uns anzuregen, über unsere Geschichten nachzudenken und uns ganz neu in diese wunderbare, große Geschichte zu kleiden. Die zweite Frage, die diese Geschichte nun wirklich beantwortet, heißt, wie muss ich mich denn unterwegs ausrüsten, um am Ende auch an diesem Ziel anzukommen? Nun könntet ihr ein bisschen nervös werden, nicht nur wegen der angedrohten ewigkeitlichen Länge der Predigt, bin zwei Drittel durch. Ihr könntet nervös werden, denn die Geschichte, die Jesus hier erzählt, geht nur für 50% der Beteiligten gut aus. 50% Verlust kann einen schon nervös machen. Was hilft mir also eine wunderschöne große Geschichte, wenn ich am Ende das Ziel verfehle und draußen vor der Tür bleibe? Dann müssen wir eins begreifen. Warum redet Jesus hier so? Möchte er, dass wir bis zum letzten Moment unseres Lebens nicht so ganz sicher sein können, ob es für uns reicht? Sollen wir so unter Spannung stehen, dass wir noch auf dem Sterbebett bangen, ob wir es denn geschafft haben? Ist das seine Botschaft? Wie könnten wir dann je gewiss sein, dass es mit uns gut ist und gut endet? Wie weiß ich denn, ob ich eine kluge oder eine dumme Jungfrau bin. Denn daran, so viel ist klar, hängt doch alles. Und was bitte ist dieses Öl, das man dabei haben soll? Also so ohne Bild und im richtigen Leben. Kriegen wir darauf eine Antwort? Sonst nützt uns die ganze schöne Geschichte nichts, in die wir unser Leben kleiden sollen. Und da muss ich euch jetzt so gegen Ende ein kleines Stückchen Theologie zumuten. Es ist auch gleich geschafft. Jesus redet mit uns auf sehr unterschiedliche Weise, je nachdem, was wir gerade für unser Herz brauchen. Manchmal ist das, was er zu uns sagt, purer Trost. Manchmal ist es einfache Vergewisserung. Mach dir keine Sorgen. Ich passe auf dich auf. Alles wird gut. Manchmal ist es Herausforderung. Du, ich bräuchte dich da jetzt mal bei dieser oder jener Sache, die ich gerade in deiner Gegend vorhabe. Manchmal aber, und das scheint immer so gegen Ende des Jahres nötig zu sein, warnt er uns. Und er warnt uns nicht, weil wir uns doch letztlich nicht auf ihn verlassen könnten. Er warnt uns nicht, weil wir irgendeinen Grund hätten, an seiner Treue zu zweifeln. Er warnt uns nur vor einer einzigen Sache. Er warnt uns, dass wir uns bitte nicht aus seiner Nähe fortstehlen. Das, so sagt er, das wäre wirklich gefährlich. Wenn wir nicht bei ihm blieben, an seinen Lippen hingen und uns im Leben und Sterben auf ihn verließen. Das, so sagt er, wäre zu riskant, seinem Ruf nicht mehr zu folgen, seine Vergebung nicht mehr zu suchen, seine Nähe zu meiden. Darum redet er hier streng mit uns. Er tut das, damit wir uns besinnen und umkehren. Und in der Zeit vor Weihnachten, wie ähnlich in der Zeit vor Ostern, geht es darum. Also Adventszeit ist schön mit Schmücken, toll, aber sie ist eigentlich eine Zeit, uns noch einmal zu besinnen und darüber nachzudenken und uns wieder von Jesus rufen zu lassen, in seine Nähe ziehen zu lassen. Und kaum sind wir da, kaum haben wir auch nur so ein bisschen den Finger gehoben, wird er, Jesus, vor Freude darüber fast platzen und uns mit allem trösten und erfreuen, was der Himmel nur zu bieten hat. Zurück zur Geschichte. Das sind die dummen Jungfrauen ohne Ölvorrat. Sie sind deshalb dumm, weil sie nicht mehr auf den Bräutigam fokussiert sind. Sie haben kein Öl, weil sie aus dem Blick verlieren, wohin ihre Reise sie führen soll. Nicht, dass sie es schwer hatten, nicht, dass es lange dauerte, nicht, dass ihnen die Augen zufielen und sie ihr Powernapping brauchten. Alles nicht so schlimm. Aber dass sie aufgehört haben, ihr Leben auf das große Ziel auszurichten. Jesus redet nicht so mit uns, weil es am Ende doch auf unsere Anstrengung ankäme. Er redet so mit uns, weil wir ihn nicht aus den Augen verlieren sollen. Dann brauchen wir das, so nennen es die Reformatoren, dass er mit uns durch das Gesetz redet. Und Gesetz meint hier nicht irgendwie eine Reihe von Regeln, sondern Gesetz meint diese strenge Art, mit uns umzugehen und uns zu erinnern, Vorsicht, kehrt um, bleibt hier, lauft nicht weg. Das Gesetz hält uns den Spiegel vor, sodass wir erschrecken, uns wachrütteln und daran erinnern, jenseits von Jesus ist es gefährlich. Bleib dran, kehr um, mach es fest, wenn du es noch nie in deinem Leben festgemacht hast. Leg dein armes, kleines Dasein wieder in seine Hände. Er bringt dich heil zum Ziel. Mehr ist es nicht. Die dummen Jungfrauen hätten mehr nicht gebraucht. Kein Jungfrauenleistungssport. Keine übermenschliche Heiligkeit. Keine peinigenden Übungen frommen Verzichtes. Nur Fokus. Blick auf den Bräutigam. Bereit sein, wenn er ruft. Um etwas anderes geht es hier nicht. Bei Jesus bleiben. Und wenn ich wieder mal nicht bei Jesus geblieben bin, so täglich, zurückkehren, jeden Tag neu, zum tausendsten Mal hinfallen und wieder aufstehen, zum tausendsten Mal um Vergebung bitten, zum tausendsten Mal anklopfen, Herr, ich brauche es, sei mir barmherzig. Das ist das Öl. Ich predige das mit Gründen heute so. Jesus tut nichts lieber, als uns felsenfest zuzusichern. Ich bringe dich zum Ziel. Ganz bestimmt. Und Jesus sorgt sich nur um das eine. Wir könnten uns seiner Stimme entziehen. Törichte Jungfrauen haben irgendwann angefangen, das alles nicht mehr so ernst zu nehmen. Sie haben irgendwann ihr Ölkännchen leer werden lassen und nicht mehr nachgefüllt. Als Forscher weiß ich, das passiert oft in der Lebensphase der vielen Übergänge und Entscheidungen. In der Rush-Hour des Lebens. Als junge Erwachsene. Das passiert oft, wenn man zum ersten Mal weg ist von zu Hause und neue Freunde findet und alles so viel spannender ist als Gemeinde und Glaube. Das passiert oft, wenn man anfängt, die Schwächen der Gemeinde zu erkennen und die schwierigen Fragen zu stellen, die jeden, der glaubt, quälen. Das passiert oft, wenn das Leben viel von uns fordert und so viel Attraktives bietet und unsere Aufmerksamkeit ganz in den Bann zieht. Der erste Beruf, die ersten Kinder, die Frage nach Haus und Auto. Und schon werden unsere kleinen Geschichten wichtiger als unsere große Geschichte. Versteht mich nicht falsch, ich sage es ganz deutlich. Taucht ein in dieses Leben, genießt die Freiheiten, nutzt die Chancen. Aber lasst nicht von Jesus ab. Hört nicht auf ihn zu hören. Vergesst nicht die ganz große Geschichte eures Lebens. Entzieht euch nicht dem Leib Christi, der Gemeinde. Bleibt kluge und werdet nicht törichte Jungfrauen. Und um ganz sicher zu gehen, das muss man immer mal bei diesem Geschlecht sagen, ganz sicher zu gehen, ihr seid auch gemeint, Jungs. Ich hab's nicht so mit Öllämpchen auf Stäben, aber im Sommer waren wir in Lappland wandern und da hatte ich dieses kleine Gerät dabei. Das ist meine Powerbank. Und jeden Abend, da gab es natürlich keinen Strom auf den Hütten, jeden Abend habe ich meine Uhr an diese Powerbank angeschlossen und hatte damit Energie für einen weiteren Tag im Fjell. Bis zum Ziel. Bis zur ersten heißen Dusche, zum ersten Essen, das nicht aus Tüte oder Dose kam, also bis zum Festmahl. So übersetze ich mir diese Geschichte. Ich brauche unterwegs eine Powerbank, um genug Energie zu tanken. Ich brauche die Bibel und ihre große Geschichte für mein kleines Leben. Ich brauche das Abendmahl und den Geschmack des Himmels auf meinen Lippen. Ich brauche die Erinnerung an meine Taufe, die höchstpersönliche Berufung zum Festmahl. Ich brauche die anderen hier, den Austausch. Ich brauche den einen anderen, vor dem ich ehrlich werden darf und der mich nicht verachtet, sondern mir Gottes Vergebung neu zuspricht. Ich brauche es, dass wir zusammen singen. Und ich brauche es, dass wir zusammen dienen. Ich brauche meine Powerbank. Oder mit unserer Geschichte den Nachschub an Öl. Am Ende des Jahres erinnert uns Jesus also, bleib auf Kurs. Oder kümmere dich drum, dass du wieder auf Kurs kommst. Drifte nicht weg. Komm zurück, zurück zu Jesus. Der nichts lieber tut, als dir zu versichern, du hast deinen Platz am Tisch und beim Festmahl und ich bringe dich da auch sicher hin. Und wenn du Sehnsucht danach hast, dann ruf mit Gottes Volk.